Ja, heute ist die Predigt Jesusbegegnung in der Reihe Jesusbegegnung von Jesus beunruhigt. Und ich habe die Predigt am Freitag, Spätnachmittag und am Abend geschrieben. Und dann dachte ich, super, Predigt fertig, jetzt setze ich mich noch vors Fernsehen. Und dann habe ich diese Nachrichten erst gesehen. Habe die Predigt dann so gelassen, wie sie ist, weil sie, denke ich, dennoch wahr ist, so Gott das will. Und werde vielleicht an manchen Stellen auf die aktuelle Situation eingehen. Also wenn euch an manchen Stellen denkt so, also da hätte sie jetzt noch mehr auf die Situation eingehen können. Ich habe jetzt meine Predigt nicht mehr umgeschrieben, aber ich glaube, es ist auch nicht notwendig. Ich lese euch die Verse vor aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4. Da steht nämlich unser Predigttext drin, ab Vers 35. Ich nehme noch den Vers 1 mit, dann sieht man so ein bisschen, wie es angefangen hat. Da wird erzählt der Markus, Jesus war wieder einmal am Seeufer und fing an, seine Gefährten zu unterrichten. Da kam eine unglaublich große Menschenmenge herbei. Deshalb stieg er in ein Boot und setzte sich. Auf diese Weise war Jesus auf dem Wasser und die Menschenmenge befand sich am Ufer. Am Abend dieses Tages sagte Jesus, lasst uns zum anderen Ufer hinüberfahren. So schickten sie die Menschenmenge nach Hause und nahmen Jesus mit in ihr Boot. Es waren auch noch andere Boote dabei. Da erhob sich ein gewaltiger Wirbelwind. Die Wellen schlugen gegen das Boot, sodass es unterzugehen drohte. Jesus hatte sich im Heck des Bootes auf einem Kissen zum Schlafen niedergelegt. Da weckten seine Jünger ihn auf und sagten, Lehrer, ist es dir ganz gleichgültig, dass wir untergehen? Da stand er auf und wies den Wind in seine Schranken. Und zum See sagte er, sei still. Der Wind legte sich und eine große Stille breitete sich aus. Dann sagte er zu seinen Schülern, wie ängstlich ihr doch seid, habt ihr immer noch kein Vertrauen. Doch sie fürchteten sich nur noch mehr und sagten zueinander, wer ist nun dieser Mensch? Selbst der Wind und der See tun, was er befiehlt. Sie segelten weiter bis zum Land der Gerasener, das der Provinz Galiläa gegenüberliegt. Ja, ich war vor einigen Tagen, 10 Tagen in Israel mit einer befreundeten Familie. Die Älteren unter euch, die hier sind, werden sie noch kennen. Familie Rath, die waren früher auch im CT und sind jetzt aber in Darmstadt mittlerweile. Eine Familie mit 3 Kindern im Alter von 7 bis 15. Das wäre sehr lustig. Dann sind wir da 12 Tage durch Israel getourt. Und manche sagten, boah, wie könnt ihr das tun, auch noch mit Kindern nach Israel fahren. Birgit war ja auch in derselben Zeit da. Und die Annette, die heute Morgen, glaube ich, nicht hier ist, war auch da. Also wir haben einige vom CT und wir haben unser Haus da in Jerusalem besucht, das Johanniterhospiz. Genau, und es war eine sehr gute Zeit. Und wir haben tatsächlich auch Sturm über dem See Genezareth erlebt. Ich wollte das am Anfang einfach so ein paar historische und geografische Fakten sagen, damit ihr wisst, das, was wir da gerade lesen, ist nicht irgendwo im La La Land passiert oder so im Nirvana, sondern das gibt's wirklich, den See Genezareth. Und es gibt auch Stürme über dem See Genezareth. Manche denken sich ja, naja gut, das ist so ein Binnensee, wo kann da schon ein Sturm aufkommen? Dazu muss man wissen, und dann zeige ich euch jetzt das erste Bild, wenn es denn funktioniert. Yes! Oh, ich glaube, es ist das zweite sogar. Jetzt habe ich schon, sorry, du hattest schon das erste drauf. Ne? Gut, also das ist tatsächlich der See Genezareth. Man denkt, es ist ein Meer, aber es ist der See Genezareth. Eva hat auch länger in unserem Haus gearbeitet in Jerusalem und kann das bezeugen. Also es gibt Stürme über dem See Genezareth, die selbst erfahrene, wettergegerbte Fischer, die mit allen Wassern gewaschen sind sozusagen, die Fischer nämlich um Jesus, das Fürchten lehren. Das ist nochmal ein anderes Bild. Also die Wellen können tatsächlich bis zu 2 Metern hoch, manchmal auch höher werden. Warum? Der See Genezareth ist von der Westseite her, gibt es einige tief eingeschnittene Täler. Da kommt dann Luft vom Mittelmeer hingeströmt. Und auf der Ostseite gibt es die Golanhöhen, also so ein Höhenzug. Und vom Golan kommt dann oft etwas kältere, trockener Luft runter über den See, senkt sich da ab. Und über dem See ist auch meist so ein bisschen feucht warm. Alle, die schon da waren, wissen, da kommt man ordentlich ins Schwitzen. Ja, und wenn diese Luftmassen aufeinandertreffen, dann gibt es oft Sturm. Und da der See Genezareth nicht sehr tief ist, so 41 Meter tief, das ist also nicht so tief, also mir reicht es. Ich würde da nicht runtertauchen können, aber es gilt als ein flacher See. Und da werden natürlich, da peitschen sich die Wellen schneller und höher auf als im tiefen Meer, wo dann die Windenergie absorbiert wird. Aber das nur dazu, dass es diesen Sturm tatsächlich gegeben hat und man das heute immer noch beobachten kann. Hier nochmal ein Bild vom Sturm. Und das ist jetzt ein ganz aktuelles. In den Tagen, wo wir da waren, da hat es ein wahnsinnige Unwetter gegeben, wahnsinnige Stürme. Da sieht man, da wo diese dunkle Wolkenfront ist, da ist der See Genezareth. Das ist so ein bisschen aus den Bergen aufgenommen. Also ihr seht, da kann es schon ordentlich stürmen. So viel dazu. Ja, Jesus ist also nun unterwegs mit seinen Freunden im Boot und es kommen... Sorry, soll ich einfach... Ich habe hier dieses Ding immer, dann drücke ich einfach, aber... Bin ja froh, dass es überhaupt funktioniert. So, da haben wir es. Sehr gut. Ja, also der See Genezareth, den seht ihr da und oben links, Norden, Süden, Westen, also im Nordwesten, da ungefähr liegt Kapernaum, eine der Heimaten von Jesus. Jesus war ja in Nazareth beheimatet, aber auch in Kapernaum. Und von da aus ist er dann rübergefahren an die Ostseite des Ufers, da wo jetzt Kursi steht. Also das war schon ein längerer Abschnitt. Da sieht man es mal. Es gibt auch eine Theorie, dass er noch viel weiter übergesetzt ist. Also es war schon ein ordentlicher Abschnitt. Der See hat 166 Quadratkilometer, ist der groß. Das ist schon ordentlich. Und mit so einem kleinen Fischerboot darüber zu fahren und dann von den Wellen getroffen zu werden, das kann einem schon Angst machen. Wir haben ja im Moment eine junge Mitarbeitermannschaft im Johanniterhospiz. Es gibt auch zwei ältere da, das sind Michael und Elsa Moormann. Die sind natürlich noch jung, aber im Vergleich zu denen, die jetzt sonst nur so da sind, ist nämlich Konsti da, also Konsti Findl und die Lydia Bayer und noch der Jonathan, dessen Nachname mir gerade entfallen ist. Die sind alle so um die 20 und die haben mir erzählt, als wir da waren, dass sie gerade eine Umrundung des Sees Genezareth gemacht haben, auf dem Rad. Und dann sind sie auf der Ostseite des Sees ordentlich ins Schwitzen gekommen und haben das gar nicht für möglich gehalten, weil da wird es nämlich richtig bergig, richtig hügelig. Da mussten sie dann ordentlich in die Pedalen treten. Also ihr seht, von diesen Hügeln fällt dann oft der Wind auf das Wasser und peitscht es ordentlich auf. Und obwohl die Jünger um Jesus erfahrene Fischer waren, schreien sie auf und sagen, hilf uns, wir kommen um. Das habe ich auch nochmal in einem nächsten Bild dargestellt, so stellt sich das eine Künstlerin vor, die sind da unterwegs in ihrem kleinen Boot und kommen dann in Wind und Wellen. Mein erster Gedanke zu diesem Ereignis, das Markus hier schildert, war, auch mit Jesus im Lebensboot bleiben wir offensichtlich von Stürmen nicht verschont. Auch mit Jesus im Lebensboot bleiben wir von Stürmen nicht verschont. Oft denke ich ja, mit Jesus in meinem Lebensboot, da kann mir nichts passieren. Da dümpeln wir so vor uns hin und es ist schön, die Sonne scheint und so. Aber das ist nicht so, das wissen wir alle, die wir hier sitzen. Auch mit Jesus im Boot kommen trotzdem Stürme in unser Leben. Stürme wie eine persönliche Krankheit, eine bedeutsame Beziehung vielleicht, die zerbricht. Wir haben Probleme in der Partnerschaft oder liebe Menschen gehen von uns. Unser Arbeitsplatz ist in Gefahr. Wir schaffen eine Prüfung an der Uni nicht oder bekommen keine Lehrstelle. Was auch immer. Für eines meiner Patenkinder ist dann der totale Horror, wenn sie wieder eine 5 in Mathe nach Hause bringt. Das alles hört sich natürlich vielleicht in angesichts der Ereignisse, die jetzt in Paris stattgefunden haben, banal an. Aber Gott sieht ja jeweils unsere Situation und er weiß, dass die Stürme in unserem Leben für uns wirklich real sind und uns wirklich leiden lassen und er weckt da auch nicht ab, was jetzt weniger beachtenswert ist für ihn oder nicht. Ich traf auf einen interessanten und beunruhigenden Ausspruch, und die Predigt heißt ja auch, wenn Jesus beunruhigt, zu unserem Bibeltext, den Luther einmal losgelassen hat. Und zwar hat er gesagt, so geht es. Kommt Christus ins Schiff, so wird es nicht lange still bleiben. Es wird ein Wetter und Ungestüm kommen. Damit will ich jetzt nicht sagen, wie gesagt, ich habe die Predigt vor diesen Ereignissen in Paris geschrieben, damit will ich gar nicht sagen, dass das Gottes Wille ist oder so, auch was uns passiert. Aber wir müssen uns ja dennoch fragen, ist Gott souverän? Hat er die Macht, auch Stürme in unserem Leben zu verhindern? Ja. Und warum tut er es trotzdem manchmal nicht? Wir wissen es nicht. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als an Gott festzuhalten. Und über dem Zweifel und das Misstrauen hinweg irgendwann auch wieder uns zum Vertrauen durchzuringen. Wetter und Ungestüm in unserem Leben und auch im Leben der Gemeinden und der weltweiten Kirche sind kein Zeichen, dass Jesus uns verlassen hat. Manchmal wird unser Lebensboot mit Jesus eben ordentlich durchgeschüttelt, aber Jesus ist immer noch drin und ohne Jesus im Boot wäre es viel schlimmer. Wir sind ja jetzt in herausfordernden, spannenden Zeiten. Das waren wir auch schon ohne die Ereignisse vom Freitag nie dagewesene Zeiten, auch krisenhafte Zeiten. Sicherlich haben viele unserer Vorfahren immer krisenhafte Zeiten erlebt. Der 30-jährige Krieg war so eine krisenhafte Zeit. Oder manche eurer Großeltern oder vielleicht schon Urgroßeltern, im Fall der ganz Jungen, die hier sitzen, die haben den Ersten und den Zweiten Weltkrieg oft manchmal erlebt. Und da haben wahrscheinlich auch gedacht, jetzt ist das Ende der Welt gekommen. Das ist eine krisenhafte Zeit. Wann wird Gott endlich aufwachen? Wann wird er endlich seinen Arm bewegen? Die Ressourcen unserer Erde verringern sich immer mehr. Ja, klare Luft, gutes Wasser. Viele Arten von Pflanzen und Tieren verringern sich. Also die Artenvielfalt schrumpft immer mehr, einfach weil wir Menschen ja auch mehr Raum brauchen. Da sind wir gleich auch bei einer nächsten Herausforderung des Bevölkerungswachstums, nämlich und der Bevölkerungsexplosion. Und gleichzeitig nimmt die Schere zwischen Arm und Reich, klafft auch immer weiter auseinander. Ich bin ja in den Teenie gewesen, so in den 80ern, und da hat man ja immer diese Buttons, die es jetzt auch schon wieder gibt. Ich denke mal, oh mein Gott, die habe ich schon gehabt, jetzt sind sie wieder da. Die Buttons mit den Friedenstauben, ja, und so, die hat man dann immer überall dran gehabt, weil da war ja die große Sache so, ja, gegen Atomkraft und Hilfe, die Welt geht unter und so weiter. Aber im Grunde genommen hat sich heute gar nichts geändert. Wir haben heute eher noch mehr die Macht, durch biologische und nukleare Waffen die ganze Welt zu vernichten. Ja, Guido hat gesagt, ich soll keine apokalyptische Predigt halten, das ist mein Mann, also werde ich an dieser Stelle jetzt aufhören damit. Aber noch eine Sache. Es ist spannend, dass der gesamte Nahe und Mittlere Osten ja jetzt in Bewegung gerät. Natürlich auf leidvolle Weise für die Leute, die da leben, die verfolgt werden, die fliehen müssen. Aber ich denke, es ist auch eine Chance darin. Also ich denke, dass mit Gott im Boot, mit Jesus im Boot alles möglich ist. Und er uns da auch Türen aufmacht, wo die Leute zu uns fliehen, wo sie vielleicht frustriert sind, auch von einem Islam, der sich immer mehr dem Fundamentalismus zuwendet. Da ist die Tür, eigentlich ihre Herzenstür, ganz weit offen. Und wenn wir jetzt sehen, dass viele Menschen zu uns kommen, das macht uns ja oft auch Angst. Aber da müssen wir immer dran denken, Gott hat gesagt, ich habe euch nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und gucken und sagen, ja, wo bist du jetzt mit uns im Boot? Unser Lebensboot, auch das Boot der Gemeinde, das Boot der Gesellschaft vielleicht, das gerät ordentlich jetzt so in Schlingern, ja. Und da können wir fragen, wo bist du jetzt hier, Jesus? Hilf uns. Wir wollen keine Angst haben vor den Wellen, sondern wir wollen diese Situation mit deinen Augen sehen und die Möglichkeit darin auch sehen, die diese Situation bringt. Ich habe vor einigen Tagen eben, als ich da in Bethlehem war, auch mit einem Mann gesprochen, der seit Jahrzehnten schon unter behinderten muslimischen Arabern arbeitet und ja auch den Islam ganz gut kennt. Und er sagte, das ist jetzt eine große Chance für euch, dass viele Menschen kommen nach Deutschland, die zum Teil doch ja enttäuscht sind vom Islam und frustriert. Und in eurem Land habt ihr jetzt die Möglichkeit, die Menschen oft in ihren Ländern, wenn wir jetzt an Syrien denken oder Iran und Irak, haben die Menschen oft nicht die Möglichkeit, sich zu informieren und zu sagen, was gibt es denn noch? Kann ich vielleicht auch Christ werden? Das ist oft ja verboten. Und hier haben wir die Möglichkeit. Und ich denke, man könnte es auch so sehen. Gott schickt die Leute zu uns, damit er sich an ihnen verherrlichen kann, damit er sie segnen kann, damit er ihnen erscheinen kann, durch uns auch. Gott arbeitet ja auch ohne uns schon an vielen Menschen. Wir haben das immer wieder gehört, jetzt auch an dem Abend, wo wir über unsere Flüchtlingssituation hier in Marburg gesprochen haben. Jesus erscheint vielen Menschen, die ihn nicht kennen, im Traum, und er redet zu ihnen und er zieht sie. Und oft wissen sie gar nicht, wer ihnen da erscheint, aber sie kommen hier nach Deutschland, dann kommen sie vielleicht in Berührung mit dem Christentum und wissen dann plötzlich, ja, eigentlich hat dieser Jesus sich mir ja schon vorgestellt, ohne dass jemand in meinem Land gewesen ist und mir von ihm erzählt hat. Also, weil wir nicht gegangen sind oder zu wenige. Ich habe einige Freunde, die länger in der islamischen Welt gearbeitet haben und gelebt haben und sagen, es war sehr schwer, da Menschen von Jesus zu erzählen. Aber hier können wir Menschen von Jesus erzählen. Nicht nur Muslimen, auch Buddhisten, auch Christen, die nicht mehr an Gott glauben. Also lass es uns als Gelegenheit nehmen, diese herausfordernden Zeiten. Gott schüttelt unser Boot ordentlich durcheinander. Vielleicht sind wir so ein bisschen dahin gedümpelt und ja, es geht alles so weiter, hat meine Großmutter früher immer gesagt, alles so weiter. Aber plötzlich geht's eben nicht allzu weiter, sondern wir haben vielleicht Angst und denken, was passiert jetzt mit uns? Was passiert mit den vielen Menschen, die hierher kommen? Was passiert mit den Terrorakten in Paris? Sind vielleicht auch als Nächste betroffen. Also wir haben viele Ängste in dieser Zeit, aber wir müssen uns und dürfen uns versichern lassen, und da komme ich auch jetzt bald dann zum nächsten Punkt, dass ja Jesus mit uns im Boot ist. Er hat uns nicht alleine gelassen. Die Jünger, die rufen, zeige ich euch nochmal das nächste Bild. Herr, hilf uns. Wir gehen unter. Wir sehen da, Jesus schläft im Boot hin, ganz gemütlich, und sie sind in heller Aufruhr und sagen, die Wellen schlagen uns zusammen, wir finden den Tod, und du, Meister, du interessierst dich gar nicht dafür. Hilf uns doch. Ja, Hilfe, wir gehen unter. Vielleicht kennt ihr das auch, dass wir persönliche Stürme vielleicht in unserem Leben erlebt haben und denken, wo bist du jetzt? Warum schläfst du denn? Bist du dement geworden? Hast du dir eine Auszeit genommen? Bist du eingeschlafen? Wo bist du, Gott? In den persönlichen Stürmen meines Lebens und auch in den Stürmen, die unsere Gesellschaft, unsere Zeit betreffen. Und da ist immer für mich auch die Frage, auf was vertraue ich eigentlich? Manchmal sind uns ja andere Dinge näher, auf die wir vertrauen, als auf Gott zu vertrauen. Also das kann vielleicht die Familie sein, unsere Familie, die heilsame Kraft der Familie sozusagen. Oder vielleicht unser Partner oder unsere Freunde. Vielleicht vertraue ich auch auf meine Arbeitsstelle, auf die Kompetenz, die ich da erworben habe in meiner Arbeit. Oder auf meine Altersvorsorge, wobei manche unter euch da vielleicht nur trocken auflachen können, weil wir nicht wissen, wenn wir dann irgendwann mal in Rente gehen, ob es überhaupt noch Rente gibt. Aber auf was vertraue ich? Auf meine gute Ausbildung, auf mein Geld, auf mein abbezahltes Haus? All das ist vergänglich. All das kann im einen Moment da sein und im nächsten schon nicht mehr. Auch liebe Menschen sind vergänglich oder sind morgen vielleicht nicht mehr da. Das habe ich auch in meinem eigenen Leben erlebt. Aber Jesus bleibt. Jesus bleibt und er geht nicht. Die Jünger enttäuschen ihn mit ihrem Unverständnis, damit, dass sie sagen, wo bist du denn? Warum schläfst du? Warum hilfst du uns nicht? Wir sind dir anscheinend egal. Sie haben offensichtlich vergessen, was es bedeutet, dass Jesus immer noch mit ihnen im Boot ist. So als wäre seine Gegenwart nicht eine Garantie. Garantie nicht unbedingt dafür, dass es überhaupt gar keinen Sturm gibt oder dass ihnen der Kampf erspart bleibt. Aber seine Gegenwart ist Garantie dafür, dass Gottes Treue, Gottes Liebe doch schließlich durchkommen werden und es wieder heller werden wird, dass der Sturm sich verzieht, dass sein Wille geschehen wird. Wenn wir mitten im Sturm sind, dann bleibt uns oft nichts anderes übrig, als zu rufen. Und manchmal ist das vielleicht auch mit Misstrauen und Zweifel. Aber wir rufen trotzdem, so wie die Jünger, Herr, hilf uns, wir gehen unter. Das ist ganz wichtig, an Gott festzuhalten und ihn zu bitten, auch hilf uns, dass wir deine Gegenwart mitten in den Stürmen unseres Lebens wahrnehmen können. Ich sehe dich gerade gar nicht, aber ich will glauben, dass du da bist. Hilf mir zu sehen, wo du hier in dieser Situation anwesend bist. Gott ist gnädig. Er wirkt in unserem Leben und in der Welt und er wird die Stürme auch zur Ruhe bringen. Eines Tages ganz, aber auch schon in unserer Zeit. Dass Jesus im Boot mitten im Sturm schlafen konnte, das zeigt eigentlich sein Vertrauen auf Gott. Im Psalm 127 heißt es, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Also Jesus hatte offensichtlich so viel Vertrauen auf Gott, dass er mitten im Sturm, mitten in der Todesgefahr schlafen konnte, sicher geborgen wie in Abrahams Schoß oder wie in Gottes Schoß, könnte man besser sagen. Diese Haltung würde ich gern von ihm lernen, dass ich mitten in den Stürmen meines Lebens trotzdem zur Ruhe kommen kann, in Gott ruhen kann und darauf vertrauen kann, dass er durchkommt, dass er siegen wird. Schließlich hört Jesus auf das Schreien seiner Freunde. Er gebietet dem Meer und dem See und den Wellen. Ich gehe noch einmal zurück. Die Wellen oder das Meer, der See war in der alten Welt auch ein Zeichen für Chaos, für das Böse, für Zerstörung. Vielleicht etwas, vor dem man Angst hatte auch. Aber indem Jesus den Sturm stillt, indem er ihn gebietet, wie er den Dämonen auch geboten hat und sie zum Verstummen gebracht hat und zum Ausfahren, so da zeigt er, dass er Herr ist. Mitten in den Stürmen, Herr über das Chaos, über die Zerstörung, über die Mächte der Finsternis. Ihm ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Das hat er selbst einmal zu uns gesagt, zu seinen Freunden, zu seinen Jüngern. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, helft allen Völkern, die gute Botschaft von mir zu hören. Ich bin der Herr über das Chaos und die Zerstörung. Ich helfe dir, auch in deinem Leben zur Ruhe zu finden. Egal wie stürmisch die Zeiten sein mögen in unserem persönlichen Leben, in Deutschland, in der Welt, im Nahen Osten, wo viele Menschen unter den Stürmen leiden, egal wie dunkel der Himmel über uns scheint oder welche Gewitterwolken aufziehen, Jesus lässt uns nicht allein. Er sitzt mit uns im Boot, in unserem persönlichen Lebensboot, aber auch im Boot unserer Gemeinde, sei es das Christustreff oder anderer Gemeinden hier in Marburg oder weltweit, auch wenn wir an das weltweite Boot der Christenheit denken. Jesus ist nicht eingeschlafen, er wacht auf zur richtigen Zeit, in Anführungszeichen wacht er auf. Ich glaube, er hat gar nicht richtig geschlafen. Er bewahrt uns davor, unterzugehen. Das wussten schon die Alten, die Vorfahren von Jesus und die Vorfahren seiner Jünger. Da heißt es nämlich im Psalm 107, da schreibt einer der Psalmbeter: Manche befuhren mit Schiffen das Meer, um Handel zu treiben auf den Ozean der Welt. Auch sie sahen die Taten des Herrn, seine Wunder in den Tiefen des Meeres. Er sprach ein Wort und Stürme tobten und die Wellen türmten sich auf. Die Schiffe wurden zum Himmel emporgehoben und wieder hinab in die Tiefe geschleudert, dass die Seeleute vor Angst zitterten. Sie torkelten und taumelten wie Betrunkene und wussten nicht mehr aus noch ein. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihrer Verzweiflung. Er verwandelte den Sturm in Stille und beruhigte die Wellen. Da freuten sie sich, dass es still geworden war und er führte sie sicher zum ersehnten Hafen. Ich glaube, in den Stürmen unseres persönlichen Lebens und auch in den Stürmen unserer Gesellschaft, unserer Welt, ist eine Frage ganz entscheidend. Und diese Frage haben die Jünger auch gestellt, die Freunde. Sie haben nämlich gesagt, wer ist dieser Mann? Das ist eigentlich eine seltsame Frage, weil nachdem Jesus den Sturm beruhigt hat, hätten sie ja eigentlich sagen können, super Jesus, jetzt kommen wir sicher auf die andere Seite, ne? Jetzt ist wieder alles peachy, alles gut, alles wird gut. Aber sie fürchten sich nur noch mehr und sie sagen, wer ist dieser Mann, wer ist dieser Mensch? Das finde ich seltsam und ich habe jetzt auch keine richtige Antwort darauf, aber ich glaube, bei den Jüngern war es ja auch immer so ein Auf und Ab. Mal haben sie Gott vertraut oder Jesus und mal nicht. Und in einem seiner lichten Momente hat Petrus ja einmal gesagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Jesus wird siegen in unseren persönlichen Lebensstürmen und in den Umbrüchen, in denen sich unsere Gemeinden, Deutschland, Europa und die Welt befinden. An uns ist es, Jesus zu vertrauen und uns voller Zuversicht an ihn zu wenden, an ihm festzuhalten. Ihn zu bitten, dass er uns Weisheit schenkt, auch zu sehen, was ist denn, wie möchte er durch uns andere Menschen segnen? Wie möchte er sich durch uns an anderen Menschen verherrlichen, die ihn brauchen, die ihn noch nicht kennen? Wir verkennen da, glaube ich, oft unsere Autorität, unsere Kraft, die Gott uns gegeben hat. Gottes Ebenbild schlummert in jedem von uns und da gleichzeitig auch eine große Kraft, eine Autorität, eine Würde, die er uns als Menschen, als seine Kinder, seine Ebenbilder gegeben hat. Und vielleicht ja, ist es da auch an der Zeit, dass jeder von uns sich nochmal fragt, ja, dümpel ich jetzt einfach so dahin oder ja, denke ich vielleicht, Mensch, Gott hat Großes mit mir vor in diesen Zeiten, in dieser Welt. Und zu jeder Zeit, zu jeder krisenhaften Zeit, auch in dieser Zeit, hat Gott mit kleinen Menschen, wie wir das sind, Geschichte geschrieben. Und wie will er mit mir Geschichte schreiben? Wie will er durch mich andere Menschen segnen? Das können wir uns fragen. Denn Jesus ist der Heilige Gottes. Er ist der Schöpfer. Er ist der Herr und er kann alles tun, was er vermag. Ein letztes Wort noch. Eines Tages wird Gott alle Stürme in unserem persönlichen Leben verstummen lassen, auch alle Stürme in der Welt. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass Gott die Kontrolle entgleitet. Er hält uns in seiner Hand und er hält die Welt trotzdem in seiner Hand, trotz allem auch, was wir erleben. Aber wie gesagt, bis dahin können wir schon hier und jetzt die Erfahrung machen. Er stillt immer wieder die Stürme in unserem Leben, in der Gesellschaft und er möchte uns auch mit uns zusammenarbeiten, daran diese Welt ein wenig heller zu machen, dass so wie es in diesem Bild auch durchkommt, einfach das Licht auch durch die Wolken bricht, dass wir, wie Lars es auch am Anfang gesagt hat, Licht sein können, Licht und Salz. Im Psalm 62 heißt es, nur bei Gott komme ich zur Ruhe, er allein gibt mir Hoffnung. Ich bete. Herr, hilf uns, dass wir nicht ängstlich sind, wenn wir das sehen, was in unserem privaten Leben geschieht, an Dingen, die nicht so schön sind, die schlimm sind, auch an Dingen, die in unserer Welt geschehen, die schlimm sind, die uns Angst machen. Du hast gesagt, dass du uns ausrüstest mit einem Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und da bitten wir dich rum, dass du uns Weisheit schenkst, wie wir mit den Stürmen in unserem Leben umgehen können und auch mit den Stürmen dieser Welt. Wir beten, dass du uns hilfst, an dir festzuhalten, selbst wenn wir rufen, Herr, hörst du nicht, wir kommen um. Aber dass wir in allem an dir festhalten und dann auch wieder erleben, wie du den Sturm zur Ruhe bringst. Herr, wir wollen mit dir weiterhin im Boot sein und dich freuen, dass du da bist, dass du uns nicht alleine lässt. Und wir wollen mit dir rudern, wohin du uns führst. Amen.